lass uns noch die ein paar, die Feste zumindest heute noch machen. Das wäre sehr gut, da wäre ich froh darüber. 1. Korinther 5, schlag mal mit mir 1. Korinther 5 auf. Okay, habt ihr 1. Korinther 5? Paulus behandelt hier einige Problemfälle in der Gemeinde in Korinth. Und so ist die Gliederung vom Korintherbrief jetzt nicht systematisch, sondern mehr thematisch. Das heißt, da kommt ein Brief, er beantwortet es, dann kommt eine Frage, er beantwortet es und dann geht er die Fragen einfach Schritt für Schritt durch. Also keine jetzt kunstvolle Gestaltung in dem Sinne von vorne bis hinten, sondern mehr eine konkrete Abhandlung. Und da haben wir in Kapitel 5 eine Frage bezüglich eines Mannes oder eines Sohnes seines Vaters, der mit seiner Frau schläft. Und die Situation ist die, dass die Korinther sich so für so gnädig halten und für so gläubig halten, dass sie das tolerieren. Also ich sage so, die zeigen ihre Liebe und Gnade, sagen, ha ja, passt schon. Jesus ist auch dafür gestorben, ja. Und Paulus, als er das mitbekommt, beziehungsweise als die Information an ihn kommt, es gibt einige, die sagen, das geht doch nicht, Paulus, oder? Wir müssen doch eingreifen, wir können es doch nicht einfach tolerieren, dass ein Mann, der Sohn seines Vaters mit seiner Frau schläft. Das kann doch nicht im Sinne Jesu sein. Und die Gemeinde tut nichts. Und dann informieren sie Paulus und dann schreibt er zurück und sagt, oh nee, das geht gar nicht. Und in diesem Zusammenhang erklärt er das. Und das hat was mit diesem Fest, dass 7 Tage begangen wird, das Fest der ungesäuerten Brot und dem Passafest. Lass uns mal das lesen ab Vers 1, Kapitel 5. Überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist. Und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet. Also, ihr geht weiter als das, wie die Nationen. Und das ist ja, wenn Gott sagt, wisst ihr, warum ich die Nationen richte und vernichte? Wegen den Dingen, die sie tun. Und da sagt, ihr tut Dinge, die Nationen noch nicht mal tun. Also das ist... Okay, also. Nun wiederum, nebenbei, ganz kurz, wir hatten in Apostelgeschichte 15 diese Empfehlung, da ging es um die Gemeinschaft, das war keine Gesetzgebung in diesem Sinne, ja. Aber da hieß es auch, keine Unzucht. Das bedeutet nicht, dass die Unzucht haben treiben können, weil das, solange die Gemeinschaft nicht natürlich gestört war. Das ist kein Freibrief gewesen, sondern wir finden weitere Stellen in Bezug auf die Unzucht, wo die Bibel sagt, das geht gar nicht. In Bezug auf Götzenopferfleisch, sagt Paulus wiederum. Wie möglich, das war aber auch in der Liste. Ja, da müssen wir weise sein. Da war keine Besprechung, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Da war eine Besprechung, was stört die Gemeinschaft nicht. Das ist die Ebene. Das müssen wir unterscheiden. In Apostelgeschichte 15 zu dem hier. Okay? Also, dann sagt er, Vers 2, und ihr seid aufgeblasen und habt nicht etwa Leid getragen, damit der diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte entfernt würde. Denn ich, zwar dem Leibe nach abwesend, aber dem Geist anwesend, habe schon als Anwesende das Urteil gefällt über den, der dieses verübt hat. Wenn ihr nun mal mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus versammelt seid, das ist höchst interessant. Obwohl Paulus leiblich nicht da ist, sagt er, ich bin mit euch da, im Geist des Herrn. Wenn der Geist des Herrn bei euch ist und ich ein Teil des Leibes Christi bin, dann bin ich auch da. Und obwohl ich anwesend nicht da bin, bin ich trotzdem da. Das ist schon voll gut, gell? Das heißt, uns kann niemand sagen, hey, du fehlst aber. Ich bin da. Ja. Durch den Geist des Herrn sind wir eins, auch wenn wir nicht da sind. Das ist schon ein Trost auch für die Alten und die Alten, die nicht kommen können. Trotzdem heißt es, versäumt nicht die Versammlungen, weil darin liegt ein besonderer Segen. Aber das ist schon eine gewaltige Wahrheit. Und dann heißt es Vers 5, in einen solchen im Namen unseren Herrn Jesus Christus, dem Satan zu überliefern, zum Verderben des Fleisches, nicht des Geistes, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn. Das heißt, wir müssen etwas tun, dass er gezüchtigt wird. Ist schon erst, schaut mal, wenn nicht mal diese Sünde ihn von dem Herrn trennen kann. eine Sünde, die nicht jemand der Nation begehen. Sagt er, aber wir müssen etwas tun, dass er geheiligt wird, dass er gereinigt wird, dass er nicht so darin bleibt. Hier überliefert ihn den Fleisch, was das auch immer bedeuten mag. Okay, das ist jetzt nicht die Stelle, die wir auslegen, aber damit der Geist gerettet wird, muss er Zucht erfahren. Und wir müssen ihn in einen Raum stellen, ausliefern, wo er das erfährt. So. Und dann Vers 6. Euer Rühmen ist nicht gut. Das heißt, eure Liberalität ist katastrophal. Also das, was ihr da praktiziert, das geht gar nicht. Ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? So, jetzt beginnt. Und da sagt dieser Mensch, es hat Sauerteig in seinem Leben. Er lebt unrein. Und etwas von ihm, das heißt er, wenn ihr weiter mit ihm Gemeinschaft habt und ihn duldet, und das, dann wird das euer Leib den ganzen Teig durchsäuern. Vers 7. Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Und dann kommt das, denn auch unser Passahlamm Christus ist geschlachtet worden. Zuerst das Passahlamm, dann das Fest der ungesäuerten Brote. Was ist die Folge daraus? Die Reinheit. Wir bekommen das reine Leben Jesu zugerechnet. Wir werden in ihm und durch ihn ungesäuert, gereinigt. Vom alten Sauerteig, das heißt vom alten Leben, vom durchgesäuerten, sündigen Leben werden wir gereinigt. Wir sind bereits gereinigt. Also es ist unmöglich, dann in diesen alten Dingen mit dem alten Sauerteig zu leben, es zu tolerieren. Paulus geht sogar so weit, sagt, wenn wir es tolerieren, dann werden wir auch durchsäuert. Das heißt, wenn wir die Gemeinschaft weiter fördern, es ist wirklich so, es ist leichter, jemand runterzuziehen, als jemand hochzuziehen. Rein, wie sagt man das, physikalisch. Wie viel schwieriger geistig. Darum sagt Paulus im Korintherbrief auch an die Frauen, die ungläubige Männer, die Männer, die ungläubige Frauen, wenn er gehen will, lass ihn gehen, denn du weißt nicht, ob du ihn bekehren kannst. Das heißt, bilde nicht ein, du kannst ihn dann hochziehen. Das ist ein schwieriges Thema. So. Aber das ist der Gedanke. Und dann, das ist von diesem Fest, das sind die 7 Tage, die wir gegangen sind. Vom Festtag, von der besonderen Versammlung zur besonderen Versammlung. Wir sind ein Ungesäuerte. Das ist so herrlich. Wie ihr bereits ungesäuert seid durch das Passahlamm. Das heißt, in dem Moment, wo wir das Passahlamm nehmen und dieses feiern, so oft ihr das tut, du zu meinem Gedächtnis. Im Prinzip, die Gemeinde, Jesu hat das eigentlich jede Woche getan. Sie trafen sich in den Häusern. Im Prinzip, sie trafen sich, hielten diese Versammlung und dann lebten sie das Fest der ungesäuerten Brote, bis sie sich wieder trafen und wieder das Fest des Passa, also das des Herrn mal erinnerten sich an das Passa Jesu für uns, für die Erlösung, für unsere Reinigung und dann lebten sie wieder eine Woche dieses Fest. Begehen sie bewusst der ungesäuerten Brote, ein Leben in Heiligung, in Reinen. Und jetzt kommt der Aspekt der Gemeinschaft, nicht nur untereinander, der Gemeinschaft mit dem Herrn. Deswegen, das hat, in dem Moment, wo ich es esse, habe ich Gemeinschaft damit. Das heißt, ein heiliges, reines, Gott wohlgefälliges Lebenswandeln mit meinem und von in der Kraft meines Herrn, aus der Gemeinschaft meines Herrn. Das hat Jesus gelebt. Das ist dieses Fest der Ungesäuerten. Am 15. Tag, 7 Tage lang soll es gefeiert werden. Okay? Zweites Fest. Das dritte Fest. Folgt darauf. Wir sind immer noch in dem gleichen Monat. Immer noch im Monat Nissan, also ab März, April. Wenn die Monate kommen, wird es immer spannender. Wisst ihr, was jetzt meine Lieblingsmonate geworden sind? September, Oktober. Weil da erwarte ich meinen Herrn. Warum, sage ich euch gleich. Sie kommt bald. Okay, also. Das dritte Fest. Wir gehen zurück. Ich muss kurz nochmal meine Bibel aufschlagen. Ihr lest schon, gell? Seht ihr das? So, das dritte Fest wird begangen, und zwar ab Vers 9 und 10. Und der Herr redet zu Mose, redet zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet, dann sollt ihr eine Gabe der Erstling eurer Ernte zum Priester bringen. Und er soll die Gabe von dem Herrn schwingen, zum Wohlgefallen für euch am anderen Tag nach dem Sabbat. Nicht am Sabbat, sondern an einem anderen. An welchem Tag wurde das Passahlamm geschlachtet? Es war nicht der Sabbat. Ich habe das darauf gar nicht Bezug genommen. Dann heißt es, im ersten Monat, am 14. des Monats, zwischen den zwei Abenden. Für unsere Zeitrechnung, in unserem Verständnis, ist es am Donnerstagabend bis Freitagabend. Und wenn man allein das hat, löst sich schon so viele Diskrepanzen zwischen Matthäus-Evangelium, Johannes-Evangelium und der ganzen Zeitrechnungen, wo sagt, war Jesus wirklich 3 Tage und 3 Nächte in so waren es nicht 2 und so weiter. Jesus feiert, wisst ihr an welchem Abend? Am Donnerstagabend das Passa. Und wisst ihr, wann er aber geschlachtet worden ist? Am Freitag. So, am Donnerstag feiert er das Passa. Und am Freitag war er selber das Passa. Gott sagt zwischen dem ersten Abend und dem zweiten. Denn der Tag, der Freitag sozusagen, begann Donnerstagabend um 18 Uhr. Das heißt, als die Sonne unterging, dann ging es los. Obwohl es für uns noch der alte Tag, Donnerstag ist, aber in diesem ist das schon der nächste Tag gewesen. Und dieser Tag ging bis zum nächsten Abend. Ja? Jesus starb am Freitag. Ja? Und wann ist er auferstanden? Am nächsten Tag nach dem Sabbat. Das ist unser Sonntag. An welchem Tag sollen sie die Gabe der Erstlingsfrucht darbringen? Nicht am Sabbat, sondern am nächsten Tag. Was war das? Der Sonntag. Wisst ihr, was dieses Fest bedeutet? Die Auferstehung Jesu. Das ist so herrlich. Dieses Fest, das 3 Tage nach dem Passa gefeiert wird, ist das Fest der ersten Gabe. Anders ausgedrückt, das ist das Fest der Erstlingsfrucht. Und wenn ich das so betone, Erstlingsfrucht. Jesus ist der Erste, der aus den Toten auferstanden ist. Das ist das Fest. Aber schaut mal, diese Reihenfolge ist doch herrlich, oder? Passa, dann die Reinigung durch das Passalamm, das Ungesäuertsein, Reinsein und dann die Auferstehung. Das ist das, was er vollbracht hat. Und dann wird gefeiert seine Auferstehung. Und das ist, wir sind immer noch im ersten Monat im jüdischen Kalender, Mai, April in unserem Kalender. Und das ist das Fest der Erstling. Jesus ist der Erste, der aus den Toten auferstanden ist. Matthäus 28, Vers 1. Matthäus 28, Vers 1. Habt ihr das? Aber nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Wochentages, kam Maria Magdala und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Seht ihr das? So, da heißt es, am ersten Tag nach dem Sabbat, ist die Auferstehung. Und dann Vers 6, war 5 bis 6, der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Und unter anderem schon damals durch dieses Fest der Erstlingsfrucht. Jesus ist die Erstlingsfrucht, die aus der großen Ernte, die kommt, als Erster genommen wird. Die erste Ernte wird eingebracht. Und Jesus ist der Erste unter vielen Brüdern, aber er ist der Erste. Und dieses Fest, das hier gefeiert wird, am dritten Tag nach dem Passa, ist das Fest der Erstlinggabe, ist es ein Fest der Auferstehung Jesu. Dieses Fest soll die Auferstehung Jesu verkündigen. Er ist der Erste. Ich möchte euch noch eine Stelle zeigen, vorlesen, nicht, dass ihr sie kennt, aber es ist gut, wenn wir sie lesen. 1. Korinther 15. Ich mag diesen Abschnitt ganz, ganz arg. weil er viele tiefe Wahrheiten lehrt und bringt und Klarheit in so vielen Dingen schafft. 1. Korinther 15, das ist ja der ganze Abschnitt über die Auferstehung, in der Paulus so dankbar, dass er, ich bin so dankbar, dass die Korinther so schlecht waren. In vielen Dingen. Weil sonst hätten wir den Brief nicht. Und sonst würden wir all die Schwierigkeiten, die wir auch haben, gar nicht so darin haben. Also ihre Unwissenheit wurde uns zum Segen. Oder ihre Sünde wurde uns zum Segen. Wie bei den Juden, gell? Also ab Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Da findet ihr diesen Ausdruck. Er ist der Erstling der Entschlafenen. Das ist der Unterschied zwischen dem eingeborenen Sohn und dem Erstgeborenen. Der Eingeborene ist Menschwerdung. Der Erstgeborene ist die Auferstehung. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Der Eingeborene ist, Gott hat ihm Leib gemacht. Das ist, wenn ihr in der Bibel diesen Unterschied habt, erst oder eingeboren, dann wisst ihr, der Erstgeborene, er ist der Erstgeborene aus den Toten. Der Erstling, der entschlafen, das ist die erste Gabe, das erste Opfer, das Gott als Wohlgeruch dargebracht hat. Das erste Leben, das Gott als Wohlgeruch dargebracht hat. Das, dieses Opfer oder dieses Fest begehen wir und wir könnten durchfeiern, gell? Also wir könnten mal das durchfeiern. Herrlich. Nehmen wir alle Urlaub. Okay, ist der Erste aus dem Tod. Offenbarung Kapitel 5. Es wird uns dieses Bild in einer anderen Weise dargestellt. Ab Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte, das sind sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Also das Lamm Gottes steht wie geschlachtet, das steht da. Gestorben und auferstanden. Und dann wird ein Riesenfest gefeiert, da wird ein Lobgesang gesungen, die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten und alle, die singen. Schaut mal ab Vers 8. Und als er das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder von dem Lamm und sie hatten an jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Da sind die Gebete der Heiligen und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig. Das Lamm, dieses Passalamm. Dahingegeben, geschlachtet, aber auch eben auferstanden. So, das erste Fest, ist es in Christus erfüllt? Definitiv. Das zweite Fest, ist es in Christus erfüllt? Auch erfüllt. Und in allem werden wir mit hineingenommen, gell? Das dritte Fest, ist es in Christus erfüllt? Auf jeden Fall, er ist auferstanden. Das ist unser fester Glaube. Und darum haben wir... es ist so herrlich. Er ist der Erste, darf ich so sagen, oder was da ja gefeiert wird, die Ernte wird eingesammelt. Es ist eigentlich ein Erntedankfest. Aber es ist noch nicht das Erntedankfest. Es ist noch nicht die Einsammlung und Dank für alle, sondern so, man beginnt gerade und die erste Frucht, die man hat, sozusagen, das Erste, was man pflücken darf und kann, was das Erste, was Frucht gebracht hat, das wird genommen und Gott dargebracht. Das ist... Und zwar von der neuen Ernte, nicht von der alten. Man geht nicht und guckt nur, was ist noch übrig geblieben, sondern von der alten Ernte ist nichts da. Jetzt kommt eine neue Ernte. Und dieses erste Neue, das erste neue Leben, die erste Frucht, die dargebracht wird, ist das. Und die erste Frucht, das erste neue Leben, das ist das. Das heißt, in der ganzen Schöpfung und in dem, was Gott eben als Feste und wo wir dann Erntedank feiern, und wir kommen gleich zu unserem Erntedank, wie tief das Christus verkündigt wird, wie Gott die Abläufe, die Jahreszeiten dann danach gestaltet, um das Evangelium zu verkündigen. Die erste Frucht, die gibt, wenn ihr, sobald ihr die erste Frucht seht, denkt an Christus. Ja, das ist unsere erste Frucht. Eine Stelle möchte ich euch in diesem Zusammenhang kurz zeigen. Matthäus 21. Ist es okay? Ja, Matthäus 21. Es ist das Gleichnis Jesu von dem Weingärtner. Ich lese ab Vers 33. Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der einen Weinberg pflanzte und seinen Zaun darum setzte und ein Kelter darin grub und einen Turm baute und er verpachtete ihnen den Weingärtnern und reiste außerhalb des Landes. Als aber die Zeit der Früchte nahte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um seine Früchte zu empfangen. Also, als die Zeit der Ernte kommt und die Frucht sendet er sie. Und dann, wir wissen, wie es weitergeht. Wir sind die Knechten und die Weingärtner nahmen seine Knechte, einen schlugen sie, einen anderen töteten sie, einen anderen steinigten sie. Wiederum sandte er einen anderen Knechte mehr als die ersten und sie taten ihnen ebenso. Zuletzt aber sandte er den Sohn zu ihnen, indem er sagte, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, dieser ist der Erbe. Also das ist, was ich glaube, sie wussten ganz genau, wer er ist. Also nicht, vielleicht ist er vielleicht, das ist der Erbe. Und jetzt ist es, wenn wir ihn beiseite räumen, dann kriegen wir es. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen. Und sie nahmen ihn, warfen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er jenen Weingärtnern tun? Sie sagen zu ihm, er wird jene Übeltäter bei übel umbringen. Nicht einfach umbringen, sondern übel. Und den Weinberg wird er an andere Weingärtner verpachten, die ihm die Frucht abgeben werden zu ihrer Zeit. Darauf will ich hinaus. Es geht um Frucht. Also das ist, da kommt jemand und will Ernte einbringen. Aber da gibt es keine Frucht. Das ist die alte Ernte. Da gibt es keine Frucht. Die Frucht wird nicht gegeben. Und Jesus ist gekommen, um von der neuen Ernte Frucht zu bringen. Und er ist selbst die erste Frucht. Das ist so herrlich. In allem der Erste. In allem. Er ist nicht nur die Frucht gibt, er ist selbst die erste Frucht. Das ist das dritte Fest. Und dann sind wir auch schon in dem Monat rum. So, das ist der erste Monat. Drei Feste werden in diesem Monat. Drei herrliche Feste, gell? Alles sich in Christus erfüllt. Jetzt kommt das vierte Fest. Das ist eins der Festen, das wir bewusst begehen. Das kennen wir. Es ist das Pfingstfest. 3. Mose. Ich schlage es auf. Okay. Ab Vers 15, genau. Und ihr sollt für euch zählen von dem Tag nach dem Sabbat, von dem Tag, an dem ihr die Gabe fürs Schwingopfer gebracht habt. Es sollen 7 volle Wochen sein. Bis zum anderen Tag, nach dem 7. Sabbat, sollt ihr 50 Tage zählen. Dann sollt ihr dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen. Aus euren Wohnungen sollt ihr Brot fürs Schwingopfer bringen. 2 von 2 Zehnteln Weizengrieß soll es sein. Gesäuert sollen sie gebacken werden als Erstlinge für den Herrn. Junge, wie gut ist das denn, Herr? Allein jetzt hier, das zu lesen und heilsgeschichtlich oder im Werk Jesu, was für eine tiefe Bedeutung diese Worte jetzt bekommen. Schaut mal, Passa, nach dem Passa wird gefeiert, ungesäuert, dann kommt sofort die Auferstehung Jesu, dann Jesu Auferstehung und jetzt kommt das. Und nach Jesu Auferstehung, wie viele Tage? Da heißt es 40 Tage hindurch ließ er sich sehen. Apostelgeschichte. Und dann waren sie in Jerusalem. Wie lange? 10 Tage. Und an dem 50. Tag, an Pfingsten, was geschah da? Kam der Heilige Geist. Und was passierte da? Der Geist Gottes kam. Und wisst ihr, was da begann? Die Erstlingsfrucht. Der großen Ernte. Es ist noch nicht die Hineinbringung der ganzen Ernte, sondern zuerst die Erstlingsfrucht bei Jesus. Jetzt kommen die Erstlingsfrüchte. Nach dieser ersten Frucht werden nun die ersten Früchte, nämlich nicht Christus, sondern die Seinen, die Frucht, werden eingesammelt. Das ist Pfingsten. Das ist, was wir als Bildung des Leibes Christi der Gemeinde kennen. Das ist was Pfingsten, was wir feiern. Aber gucken wir uns da, was geschieht. Das heißt, 50 Tage danach wird das nächste Fest gefeiert. 50 Tage nach der Auferstehung Jesu. Was geschah? Der Geist Gottes kam. Also wirklich, es geschah wirklich genauso. So wie die Feste gefeiert wurden, geschah das Erlösungswerk Jesu Christi. Freunde, seht ihr das, wie Jesus all das genau so erfüllte? Nach den Tagen genau. Das ist doch Wahnsinn, oder? Das ist nicht einfach Feste, die Juden feiern. Das ist Verkündigung des Evangeliums, deine und meine Rettung, was Jesus tut. Das ist herrlich. Und dann geschieht das. Nämlich, genau sollen sie es. Und interessanterweise, schaut mal, 7 volle Wochen sein. Also die Zählung ist nicht einfach 50 Tage. Wenn wir 50 Tagen kommt von über Griechische, über Lateinische, dann kommt man zu diesem Pfingsten, ja? 50. Der 50. Wenn wir 50 Tage zählen, dann ist das für uns nicht so greifbar, wenn es heißt 7 Wochen. 7 vollen Wochen. Weil die 7 und die 7er Zahl spielt eine Rolle. Eine wichtige Rolle im Halsband Gottes. Das heißt ganz. Und dann gibt es 7. Tag und jetzt kommen 7 Wochen. Und nach diesen 7 Wochen geschieht wieder das nächste wichtige, gravierende, heilsgeschichtliche Ereignis. Welches? Die Erstlinge Gottes aus dieser großen Ernte, die Erstlinge werden gesammelt. Warum die Erstlinge? Das waren die ersten 5.000, gell? 3.000, 5.000, die werden da gesammelt. Was geschah da eigentlich wirklich? Wer kam da wirklich zum Glauben? Nur die Juden? Aber die sind doch unrein. Für was steht unrein? Für gesäuert. Ah, jetzt gucken wir, was da steht. Also, bis zum Sabbat, bis zum anderen Tag nach dem 7. Sabbat sollt ihr 50 Tage zählen. Dann sollt ihr dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen. Jetzt wird ein neues Opfer Gott dargebracht. Und welche? Aus euren Wohnungen sollt ihr Brot, jetzt, aus allen Wohnungen soll man jetzt sammeln, gell? Und jetzt schaut mal, was da gesammelt wird. Für das Schwingopfer darbringen, 2 von 2 Zehnteln Weizengrieß sollen sie sein. Gesäuert sollen sie gebacken werden. Als Erstlinge für den Herrn. Ja, wieso gesäuert? Weil hier werden jetzt aus allen Häusern die gesammelt. Und zwar all die Gesäuerten werden gesammelt. Warum? Sünder. Heiden. Und da waren zu Pfingsten, wer waren sie da? Leute aus vermischt, dann gab es sie da aus Phönizien und Rom und da wird die ganze Völkertafel aufgezählt. Alles gesäuert, vermischt. Aber jetzt wird aus dieser Ernte, werden sie dargebracht. Und natürlich, wir wissen, die werden dann gereinigt und die werden ungesäuert durch das Passahlamm. Aber gesammelt werden sie aus allen Häusern jetzt. Und ich meine, ob ich damit jetzt 100% liege, weiß ich nicht. Vielleicht, aber momentan, schaut mal, ich glaube, dass hier schon uns etwas gesagt wird. Schwingopfer bringt 2 von 2 Zehnteln Weizengrieß. Warum 2 von 2 Zehnteln? Nicht 1, 2. Juden und Heiden. Juden und Heiden. Nicht 1 Zehntel aus der ganzen Menge, 2 Zehntel. Nämlich aus den Juden, aus den Heiden, aus allen Häusern sollen dargebracht werden als Ungesäuerte, das heißt Sünder. Ist das herrlich, oder? Gott sammelt seine Ernte ein, überall. Das ist Pfingsten, was sie feiern. In Jesus erfüllt oder wird es noch sein? Erfüllt. Und übrigens, seitdem geschieht es. Das geschieht. Ich finde es herrlich. Gucke ich noch? Ein paar Stellen. Apostelgeschichte 1. Ich will einfach einen Bezug da finden. Mich begeistert auch die Reihenfolge. Dass die Feste, die der Herr gibt, bewusst auch so gegeben werden, die heilsgeschichtlich uns auf das vorbereiten, was wirklich geschieht. Und eigentlich, als es geschah, könnten sie alles wissen. Rein theoretisch könnten sie wissen, wann der Geist kommt. Denn sie, in dem Moment, wo Jesus in den Himmel gefahren ist, wussten sie. Aber in dem Moment, wo sie auferstanden ist, wussten sie, 50 Tage, 40 Tage hat sich sehen lassen, noch 10 Tage, dann kommt er. Wenn sie das verstanden hätten, ja. Aber die haben es nicht verstanden.
Das ist jetzt eine spannende Frage.
Deswegen freue ich mich auf den September, Oktober. Danke euch gleich, warum. Ihr wisst, dass ich kein Rechenfreund bin. Das wisst ihr. Aber es heißt nicht, dass ich nicht in bestimmten Monaten auf Jesus warten darf. Ja, ich weiß ja nicht, in welchem Jahr. Aber ich könnte ahnen, in welchem Monat er kommt. Und ein Monat, nachdem wir alle Urlaub gemacht haben, ist gut. Siehst du, wie herrlich. Selbst da ist unser Herr gut. Apostelgeschichte 1. Lukas schreibt 1, Vers 1. Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen zu tun und zu lehren, bis an den Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Apostel, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Diesen hat er sich durch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Also hier sagt er, Jesus Auferstehung und danach 40 Tage bis zur Himmelfahrt. Und jetzt Kapitel 1, Vers 15. Nee, 2, Vers 1, Entschuldigung, 2, Vers 1. Und als der Tag des Pfingstfestes, als der 50. erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führte ein gewaltiger Wind. Und der Herr erfüllte das Haus. Als der 50. Tag kam, da geschieht das. Wahnsinn, gell? Das heißt, wie lange haben sie gewartet nach der Himmelfahrt? 10 Tage. 10 Tage waren sie beisammen in Jerusalem und haben da auf den Herrn Jesus Christus gewartet. Auch das wiederum, schaut mal, die Erstlingsfrucht wird als Brot dargebracht, ungesäuert, Fladen, das hat was mit dieser Reinheit zu tun und auch mit dieser Gemeinschaft zu tun. Hier wiederum, die Erstlingsbrote werden dargebracht, die Erstlingsfrüchte aus Gesäuerten gebacken, damit ein deutliches, das sind wir, wir werden Gott dargebracht. Alle Sünder aus Juden und Heiden werden dann Brot wiederum, Gemeinschaft. Der Geist Gottes nimmt uns, tauft uns in den Leib Christi, wir haben Anteil an ihm. Also ich sage euch ehrlich, das nächste Pfingsten werde ich nochmal anders begehen. So herrlich. Aber es ist noch nicht aus. Jetzt kommen wir in den Punkt. Ich glaube bis dahin, also alle Feste haben sich erfüllt, gell? Aber es kommen eigentlich ist noch ein Fest, beziehungsweise ein langer Fest, eingeteilt in drei Perioden, eigentlich noch drei weitere. Oder ein ganzes, je nachdem, wie man es aufteilt. Ist eigentlich egal. Ich mag das, die 7er Zahl, deswegen noch drei. Also unsere drei Feste stehen aus, in gewisser Weise. In gewisser Weise, will ich euch sagen, haben sie sich schon erfüllt, in endzeitlicher Weise oder in eigentlicher Weise, noch nicht. Ich habe schon in manchen Punkten euch versucht zu erklären, diese Spannung zwischen schon jetzt und noch nicht. Jetzt kommt Folgende. Ich sage euch, welche drei Feste noch kommen, die Juden feiern und wir auch mitfeiern sollten. Und zwar das Trompetenfest, Yom Kippur, der Versöhnungstag, das Versöhnungsfest und Laubhüttenfest. Und in gewisser Weise, sage ich, hat sich das erfüllt, aber noch nicht in voller Weise. Der Versöhnungstag ist schon geschehen. Jesus ist einmal hineingegangen, das Allerheiligste, aber ich greife schon vor, aber das, was noch geschehen muss, ist noch nicht passiert. Eins nach dem anderen. Also, Kapitel 23, Vers 23 folgende, das fünfte Fest. Das fünfte Fest. Also, wir lesen. Ich sage nur kurz, warum ich die zusammensehe. Diese Feste wiederum geschehen an diesem ganz besonderen Monat, nämlich am siebten Monat. Also, habe ich noch gar nicht gesagt, wann Pfingsten ist, gell? Ja, Pfingsten, in welchem Monat? Also, im Nissan, also im ersten Monat, ist Passa und die ersten drei Feste. Und dann Pfingsten, ist ja 50 Tage später, also im gleichen Monat kann es nicht sein. Das ist dann, in Pfingsten ist, also in unserer Zeitrechnung im März, April, ja? Pfingsten ist, April, Mai ist Pfingsten vom jüdischen Kalender. Ob wir da feiern, ist eine andere Sache. Ich prüfe nochmal schnell im schlauen Buch hier. Genau, Pfingsten, genau in dem Monat Sivan, also das ist der dritte Monat. Im hebräischen Kalender der dritte Monat. Der erste Monat ist Passa und dann geht's los. Und dann im dritten Monat ist Pfingsten. Und dann kommen nämlich im siebten Monat. Wir sind im siebten Monat. Das heißt, vier Monate später kommen diese Feste, Trompetenfest, Versöhnungstag und Laubfestenfest. Und dieser siebte Monat spielt wiederum, die Zahl sieben spielt immer wieder eine Rolle. Wir haben sieben Tage, sieben Wochen, sieben Monate. Das ist Gottes Mathematik, ja. Und der Herr redet zu Mose, redet zu den Söhnen Israel, im siebten Monat, am ersten des Monats, soll euch Ruhe sein, eine Erinnerung durch Lärmblasen, eine heilige Versammlung. Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun und ihr sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Also am siebten Monat, am ersten Tag, im ersten Monat, ja, also im siebten Monat, soll euch eine Ruhe sein. Oder man kann übersetzen, ein Sabbat. Wiederum, die Thematik wieder zur Ruhe. Aber wie wird sie eingeleitet? Diese Ruhe. Mit Posaunenschall. Die Juden feiern dieses Fest als Trompetenfest oder als Neujahrsfest. Das ist der siebte Monat für uns ist das das ist September, Oktober. Und jetzt wisst ihr, warum ich jetzt mich auf September, Oktober freue. Das ist September, Oktober. Das ist der siebte Monat im jüdischen Kalender. Für uns September, Oktober. Das Juden feiern interessanterweise das als Neujahrsfest. Genau. Aber eigentlich ist es der siebte Monat. Das ist nicht der erste Monat. Der erste Monat ist Passa. Das ist Nissan. Das ist der siebte Monat. Aber in gewisser Weise ist das vor den Festen der letzte Monat. Die Juden feiern noch zwei weitere Feste. Purimfest und Torahfest und so weiter. Aber die sind nicht von der Schrift. Das ist traditionell, ja, wie wir Weihnachten oder andere Feste feiern, so feiern sie auch noch andere. Müssen wir wissen, das hat nicht der Herr geboten. Aber hier, das ist, was der Herr geboten hat, es zu feiern. Das sind Feste für den Herrn. Siebte Monat wird eine Ruhe. Und wie wird diese Ruhe eingeläutet? Mit einem Trompetenfest. Habt ihr schon ein Gespür, worauf ich hinaus möchte? Was passiert, wenn der Herr wiederkommt? Was wird geschehen? Und der Engel wird blasen, das tausendjährige Reich. Ich trinke jetzt mal einen Schluck. Also. Nein, der Herr, und wenn Jesus kommt und sein Kommen wird wie eingeläutet, mit dem Blasen des letzten Engels der Trompete. Dieses Fest, wenn die letzte Posaune erschallt, was kommt dann? Die endliche Ruhe. Die ewige Ruhe. Weil dann kommt Herr Jesus Christus. Ja. Und von daher glaube ich, Pfingsten haben wir gehabt. Das nächste Fest, auf was wir warten, ist das Posaunenfest. Und wenn es Posaunen wird, lasst uns die ein paar Stellen lesen. Ich halte sie für sehr wichtig. Die erste Stelle, Matthäus 24. So ein Lesezeichen in 3. Mose nochmal. Ich von vorher machen sollen. Ich habe nicht so viel Zeit verloren beim Bett. Also, Matthäus 24. Wir werden 1, 2, 3, 4, 5 Stellen kurz uns anschauen. Über das Kommen Jesu, über die Abfolge gibt es ja nicht unwenig Verirrung und Verwirrung und Meinungsunterschiedenheit und die Streitereien. Ich lerne momentan nach Paulus zu handhaben, dass diese Nichtsnütze sind und mich dessen zu enthalten. Sagt, das bringt nichts, sondern nur bringt den Schaden den Gläubigen. Und dann Jesus erzählt von diesen Dingen, die stattfinden müssen, bevor er wiederkommt. Und die Texte kennt ihr alle sehr gut. Und dann sagt er ab Vers 29, lass uns Vers 27 mitnehmen. Denn wie der Blitz ausfährt von Osten und bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Menschen des Sohnes sein. Wo das Aas ist, da werden sich die Adler versammeln. Was Jesus damit sagt, es wird niemand es übersehen können. Es wird offensichtlich sichtbar und klar sein. Das heißt, es wird ein sichtbares Wiederkommen und nicht ein unsichtbares Wiederkommen sein. Dann sagt er folgendes, Vers 29. Aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seinen Engeln aussenden mit einem starken Posaunenschall. Das ist das Trompetenfest. Und er wird mit starken Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von einem Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Das heißt, die große Ernte wird eingefahren. Schaut mal, das Bild ist das Erste, der Erstlingsfrucht wurde dargebracht, dann wurden die Ersten im dritten Monat eingebracht. Aber dann kommt noch eine ganz lange Zeit, wo die Ernte wachsen muss. Und dann, wenn die Ernte reif ist, so September, Oktober, wird die Ernte eingefahren. Und dann kommt der Posaunenschall und die Engel wissen, jetzt geht's los. Das Trompetenfest ist ein Fest, ein Sammelfest. Ja, es geht um die Sammlung. Und um Sammlung der großen Ernte letztendlich. Die kommt noch, ja, aber gefeiert wird sie noch. Das hat was mit den Laubhütten zu tun. Aber die Sammlung selbst beginnt mit dem Schall der Posaune. Das heißt, wenn die Posaunenschall ergeht, dann geht die Arbeit los. Dann dürfen die Trecker raus. Und die Siechen, da geht die Ernte los. Also, und Jesus sagt, wenn ich komme, wann wird das sein? Wenn ich komme, wenn die Zeit soweit ist, dann wird geblasen werden. Das ist das Erste, was geschieht. Die Trompeten werden geblasen. Und dann wird ausgesandt zu der Ernte. Und dann werden die eingesammelt. Thessalonicher, 1. Thessalonicher 4, darüber spricht auch Paulus. Das ist entrückend. Nur, ich finde es interessant, dass uns die Feste mehr Details sogar geben, als wir ahnen. Auch von dem, was geschieht und wie es geschieht. Das finde ich sehr, sehr aufschlussreich. Hätte ich nie gedacht, dass das tut. Aber wir halten einfach fest, das Erste, was passiert ist, es wird ein Signal gegeben. Okay? Und dieses Signal löst aus, dass das Ende kommt und dass die Ernte eingefahren wird. Und ein großes Fest gefeiert wird. Okay? In Thessalonicher, gell? In Thessalonicher 4. Entschuldigung, ich bin noch am... So. Ab Vers 13. Ich habe euch schon gesagt, dass es eigentlich sehr erstaunlich ist, dass Paulus nach 3 Wochen den Thessalonicher sagen muss, eigentlich wisst ihr Bescheid. Er war 3 Wochen da und hat ihnen eigentlich schon alles gesagt über diese Dinge, Klarheit. Also mir scheint so, dass diese Dinge sehr wichtig sind im Verständnis des Evangeliums. Für mich die Tage gerade echt, wirklich, ich kann nicht sagen, sind diese Verse zum großen Trost. So präsent wie der Tod gerade in meinem Leben ist, habe ich so lange das nicht gespürt. Jetzt Onkels von der Lili sterben, Montag haben wir die nächste Beerdigung, das nächste gestorben. Der Pastor, der Peter, mit dem ich gedient habe, geht mir immer noch nah. Und das sind aber Verse, die mich wirklich trösten und ausrichten. Und Kraft haben, wirklich Kraft haben. Ab Vers 13. Wir wollen aber euch Brüder nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid, wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Also die ganze Thematik liegt darin, dass wir, die Lebenden, einen Mut, Hoffnung haben. Wir brauchen nicht permanent betrübt sein. Das ist eine herrliche Botschaft, die wir hier haben. Wir haben eine Hoffnung. Und was ist diese Hoffnung? Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also diese Feste, die wir angeschaut haben, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Also er wird sie mitbringen. Eine herrliche Wahrheit. Die werden mitkommen, das heißt, die sind bei Jesus. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Das heißt, das hat sich nicht Paulus überlegt oder sich ergründet oder erdacht, sondern es ist etwas, was Jesus ihm offenbart hat. In einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zu der Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Das ist ihre große Angst gewesen. Die Entschlafenen, dass wir, die wir leben, also wir sagen heute, wir haben ein richtiges Verständnis. Wir freuen uns über die, die gestorben sind, in diesem Sinne. Die haben es. Ganz ehrlich, ich bin neidisch. Die Tage dachte ich an, und ich dachte an Roland, ich dachte an Peter, und ich dachte, hey, eigentlich bin ich neidisch. Weil sie dürfen das schauen, was ich jetzt predigen soll. Was ich nicht schaue, was ich aus dem Glauben sagen muss, sie dürfen es schauen. Und sagen, Willi, rede weiter. Im besten Fall. Oder nicht. Auf jeden Fall. Damals war das Verständnis anders. Sie haben gedacht, oh Mann, die sind gestorben. Sie haben es nicht verstanden. Die sind gestorben. Und wir, die wir leben, wir haben es besser. Weil wenn Jesus kommt, sie kriegen es ja gar nicht mit, die sind ja tot. Und sie haben so gelebt auf diese und gehofft auf die Ankunft Jesu, die kriegen das gar nicht mit. Und was ist mit denen, die gestorben sind? Deswegen, und dann sagt Paulus, nee, wir kommen ihnen nicht zuvor. Wisst ihr was? Die sind schon bei Jesus, sie kommen mit Jesus mit. Und dann passiert Folgendes. Wenn Jesus kommt, werden die Toten auferstehen zuerst. Also wir kommen nicht zuvor, sie sind zuerst dran. Dann wir, aber in einem Augenblick, werden wir mitverwandelt. Also da gibt es eine alles in seiner Ordnung nach 1. Korinther 15. Der Erstling, der Christus. So, dann die, die ihm gehören. Jeder in seiner Ordnung. Und dann sagt Paulus, und dann wir. Wir werden verwandelt in einem Nu. Und dann werden wir dem Herrn, und das jetzt lesen wir, Vers 16, denn der Herr selbst wird bei Befehlsruf, bei der Stimme des Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, den Lebendigen, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken dem Herrn entgegen. Da sind wir bei der Entrückung. Ja? Posaunen wird zuerst. Liebe Geschwister, wo erschallt die Posaune? Im Himmel. Dann wird Jesus kommen und seinen Engeln sagen, sammelt ein. Und dann wird die Ernte eingefahren. Das ist das Trompetenfest, das Posaunenfest. Ein paar Stellen noch. Offenbarung noch. Könnt ihr mir soweit folgen? Ist das gut? Ich find's voll gut. Was? Es soll nicht so abgedroschen klingen, aber weil es einfach wahr ist, ist es deswegen, was für eine Hoffnung haben wir und was für eine Hoffnung haben die, die diesen Glauben nicht haben, die Jesus Christus nicht haben. Ich frage mich in diesen Tagen, wie können sie mit solchen Schicksalsschlägen sonst umgehen? Also ich würde verrückt werden. Aber es hängt vielleicht auch von meiner Mentalität, von meinem Gefühl, ich weiß es nicht, aber wenn ich diese Hoffnung nicht hätte, wäre das Leben sinnlos. Aber wir haben so eine herrliche Hoffnung. Und wir dürfen Feste feiern und wir wissen, wir dürfen, es stehen noch Feste aus. Das ist gut, gell? Es ist nicht vorbei mit dem Feiern. Es stehen Feste aus. In Offenbarung, Kapitel 10, Vers 7. Ein Engel sagt es Johannes, es wird keine Frist mehr sein, und dann Vers 7, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er den seinen eigenen Knechten, den Propheten, als gute Botschaft verkündigt hat. Wahnsinn, oder? Schaut, wenn der siebte Engel posaunen wird, vorher, ich will euch noch diesen Satz, es wird keine Frist mehr sein, das heißt keine Zeit mehr sein. Wenn geblasen wird, wenn der Erzengel die Posaunen blasen wird, danach gibt es keine was mehr. Frist und keine Zeit. Ganz ehrlich. Wenn es keine Zeit mehr gibt, was bricht dann an? Die Ewigkeit, was gibt es dann nicht danach? Nochmal 1000 Jahre. Aber wann brechen sie an? Wenn der letzte Engel posaunen wird. Wir haben gelesen, wann wird er posaunen? Wenn Jesus wieder kommt. Wenn Jesus wiederkommt, was gibt es danach nicht mehr? Ja, das, darüber wollen wir nicht mal jetzt diskutieren sogar. Aber wir wollen von der Schrift. Versteht ihr? Wenn man, das ist das Wort Gottes. Das kannst du nicht leugnen. Es sei denn, du musst es umdeuten. So frech bin ich, das jetzt zu behaupten. Aber hier heißt es, wenn der Engel sagt, es gibt keine Frist. Und wann? Wenn der siebte Engel posaunen wird, wenn die Posaunen, wenn dieses Fest geblasen wird, wird das Geheimnis Gottes vollendet. Was ist das Geheimnis Gottes? Das Evangelium, die gute Botschaft. Wisst ihr, dass die Propheten verkündigt haben? Wann, wo haben sie es verkündigt? Unter anderem im dritten Buch Mose. Als sie gesagt haben, das Trompetenfest wird geblasen. Versteht ihr? Das ist alles Verkündigung dieser Dinge. Und wenn Jesus kommt, dann wird das fertig sein. Das vollendet. Dann Kapitel 11, Vers 15. Als ich diese Stelle las, in der Offenbarung, als ich diese Stelle las, oh Mann, dachte ich, okay, wo wird sie geblasen, wo wird sie geblasen? Das war für mich dann, als ich das gesehen habe, zum ersten Mal richtig gelesen habe und die mir aufgeleuchtet ist, deswegen habe ich es gelb angemalt, dachte ich, Mann, wenn ich jetzt lesen kann, wo das geblasen wird, dann weiß ich, was. Dann kenne ich den Zeitpunkt. Und dann fand ich das nur auf der nächsten Seite bei mir, unten links, Kapitel 15, Vers 15. Kapitel 11, Vers 15. Und dann heißt es, und der siebte Engel posaunte, und es geschahen Stimmen im Himmel, die sprachen, das Reich der Welt ist unserem Herrn und seinem Christus geworden. Das Reich ist fertiggestellt. Nicht hat begonnen, er hat das nicht angefangen aufzurichten, sondern jetzt ist es fertig. Das ist die Stelle. Und dann wird die Ewigkeit und das Gericht beschrieben. Und der Herr wird herrschen von erstem Jahr bis zum 1000. Jahr. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Weil es keine Zeit mehr gibt. Und die 24. Ältesten und die vor Gott auf dem Thron sitzen, fielen auf die Angesichten und beteten Gott und sprachen, wir danken dir, Herr Gott Allmächtiger, der ist und der da war. Und wisst ihr, was jetzt nicht mehr kommt? Der da kommt. Seht ihr das? Warum? Das war's. Er muss nicht mehr kommen. Merkt ihr, wenn wir das einfach genau hinschauen, er kommt nicht mehr, weil er ist jetzt da, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Oh, voll gut. Und dass du deine große Macht ergriffen und deine Herrschaft angetreten hast. Und die Nationen sind zornig gewesen und dein Zorn ist gekommen. Und die Zeit der Toten, dass sie gerichtet werden und dass du den Lohn gibst deinen Knechten. Und so weiter. Da wird das Ende beschrieben, das Gericht. Okay, dann eine Stelle noch, und zwar 14. Offenbarung. Entschuldigung, die Gesichter voll gut. Offenbarung 14, ab Vers 14. Und ich sah, 14, Vers 14. Und ich sah, und sieh, eine weiße Wolke. Wie wird Jesus kommen? Auf den Wolken des Himmels. Jetzt wissen wir, was hier uns beschrieben wird. Und auf der Wolke saß einer gleich einem Menschensohn. Wer ist das? Jesus. Müssen wir spekulieren, was hier geht? Wiederkunft Jesu. Der auf seinem Haupt einen goldenen Siegeskranz und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu. Schicke deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Ernstes ist gekommen. Denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Also, jetzt heißt es, die Ernte ist reif. Es ist Zeit, die Ernte einzufahren. Also schön Trompetenblasen. Es ist noch nicht die Ernteeinbringung, dann kommt es. Aber das Einfahren der Haupternte beginnt mit den Trompeten. Okay? Das ist das Neujahrsfest der Juden. Für uns ist das Fest der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Auf dieses Fest warten wir noch, gell? Könnten wir auch mal feiern, finde ich. Aber ist ja noch nicht erfüllt in diesem Sinne. Also, müssen wir uns überlegen. Wann ist das? September, Oktober? Bald ist das. Jetzt. Zwei Feste stehen noch aus. Jetzt seid ihr um. Ich könnte euch nur kurz sagen. Und das nächste Mal vielleicht noch mal ein bisschen mehr erklären. Und so haben wir wieder einen Einstieg und dann hoffentlich das dritte Buch Mose fertig machen können. Aber jetzt, weil es eine längere Sommerpause ist, wäre ein bisschen fies euch da ohne die zwei noch. Also, ich sag euch nur, was kommt, okay? Damit es fair ist. Jetzt kommt der Versöhnungstag. Und zwar im gleichen Monat, im siebten Monat, aber jetzt am 10. Tag. Nicht mehr der Trompetenfest am ersten Tag, 10 Tage später. Das ist interessant. 10 Tage später wird ein Versöhnungstag gefeiert. Bekannt als Yom Kippur. Eigentlich ist es das Fest, das eigentlich schon in gewisser Weise sich erfüllt hat. Der Hohepriester geht hinein in das Allerheiligste und bringt für die Sühnung des Volkes Opfer. Das hat Jesus getan. Der Hohepriester ist ein für alle Mal hineingegangen. Jetzt schon bin ich voll drin. Jetzt mache ich es einfach. Jetzt, was noch fehlt. Wisst ihr, was noch fehlt? Schlag mal Hebräer auf. Hebräer. Ich mache es kürzer, nicht so lang. Hebräer 10. Nee. Hebräer 9. Hebräer 9. Ab Vers 28. Dass er in das Heiligtum hineingegangen ist, könnt ihr in Vers 12 lesen, dass er mit seinem Blut in das Heiligtum ein für alle Mal hineingegangen ist. Davon muss ich euch nicht überzeugen. Gell? Ab Vers 28 heißt es, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen, zum zweiten Male ohne Beziehung zur Sünde, denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Jetzt passiert Folgendes. Er ist in das Heiligtum hineingegangen. Der Hohepriester hat das getan. Wisst ihr, was noch er tun musste, dieser Hohepriester? Aus dem Heiligtum herauskommen und den Segen dem Volk zusprechen. Und das kommt noch. Wenn Jesus wiederkommt, er ist jetzt im Heiligtum. Jetzt vertritt er uns als Hohepriester für uns während dieser Zeit. Wenn die Zeit vorbei ist, wenn die Engel sagen, jetzt kannst du sie holen, wird er herauskommen und die Rettung in ihm vollenden. Er wird uns den Segen zusprechen, uns segnen, uns zu sich holen. Und das geschieht noch. Der Hohepriester muss noch aus seinem Heiligtum herauskommen. Das ist dieser große Versöhnungstag. In gewisser Weise ist es schon geschehen, aber noch nicht komplett. Das heißt, er hat begonnen. Er ist jetzt drin. Und wir warten, bis er rauskommt. Komm bitte, wir warten. Komm raus. Herrlich, gell? So. Und in dieser Erwartung und von dieser Erwartung spricht die Bibel, dass die Gemeinde permanent auf diesen Segen wartet. Sie wartet auf sein, bis der Hohepriester wieder rauskommt. Sie steht sozusagen vom Allerheiligsten und sagt, komm, Herr Jesus, komm bald. Also das geschieht hier. Das ist der große Versöhnungstag. Der Hohepriester kommt wieder heraus. Und dann kommt das siebte Fest. Und das ist das Laubhüttenfest. Und wisst ihr, was das Laubhüttenfest ist? Das ist das große Erntedankfest. Was wir ja auch, eigentlich, wann feiern wir das? Auch September, Oktober? Oktober. Jetzt kommt es bald, was wir feiern. Das haben wir sogar. Eigentlich, wenn wir Erntedank feiern, könnten wir das über vom 1. am 15. und dann... Könnten wir das immer wieder so ein bisschen größer feiern oder zumindest an diesem Erntedank, in diesem Bewusstsein feiern, was das eigentlich bedeutet. Und da feiern wir nicht, dass Gott uns einfach einen schönen Arbeitslohnzettel gibt. Früher hat man noch die ganzen Gemüsesachen nach vorne gebracht, heute bringt man die Lohnzettel nach vorne. So, und dann, oh, Herr, versorgt uns, die Ernte für dieses Jahr ist groß und wie auch immer. Sondern eigentlich feiern wir eine andere Ernte. Und zwar feiern wir die Ernte des Volkes Gottes. So, die Erstlinge wurden eingesammelt, Pfingsten. Das letzte Fest ist Laubhüttenfest. Und zwar, das ist, wenn die große Ernte am Ende eingefahren wird. Die Stimme erschallt, der Hohepriester kommt aus seinem Tempel heraus und gibt den Auftrag, sammelt ein. Sammelt ein. Und die Engel gehen aus und sammeln von Ost nach West, von Norden nach Süden, von gut auf Süden und sammelt uns auch, sammelt uns auch mit ein. Und das ist das große Laubhüttenfest. Ich möchte euch nur zwei, drei Dinge sagen. Einfach wegen der Zeit jetzt nochmal, damit ihr aber diese Dinge habt. Ein paar Gedanken dazu. Als die Jünger, Petrus, Jakobus, Johannes, auf dem Berg der Verklärung Jesus gesehen haben, seine Herrlichkeit, was wollten sie tun? Lasst uns hier Hütten bauen. Wisst ihr, was sie wollten? Ein Laubhüttenfest feiern. Was bedeutet das? Es hat zwei Dimensionen. Ich werde euch auf die andere nochmal nächstes Mal drauf eingehen, aber so viel. Das heißt, in der Gegenwart der Herrlichkeit des Herrn wohnen. Bleiben. Wir wollen hier nicht weg. Und nicht auch nach 1000 Jahren. Für die meisten, darf ich so sagen, Auslegern, die wir kennen, ist Laubhüttenfest das tausendjährige Reich. Sie legen das, sagen, das ist das tausendjährige Reich. Ich hoffe, euch vorhin gezeigt zu haben, allein wegen Trompetenfest und dem Versöhnung, dass das nicht sein kann, von der Schrift her. Weil danach gibt es keine Frist mehr. Wenn es geblasen wird, war es das. Und sie sagen, das ist das tausendjährige Reich. Und dann kommt Jesus noch einmal. Allein nur von den Festen nicht haltbar. In den jüdischen Festen. Meistens sind sie sehr große jüdische Anhänger und leugnen das Zeugnis der Schrift hier an dieser Stelle. Aber dieses Fest ist nicht das Feier des tausendjährigen Reichs, sondern wenn das Fest gefeiert wird, sollen sie eine besondere Versammlung, das lesen wir nächstes Mal, okay, am achten Tag feiern. Eine ewige Versammlung. Das heißt, das ist dann der letzte Tag, der achte Tag in Ewigkeit. So, danach gibt es kein Fest mehr. Dann ist das Geheimnis Gottes, das er durch die Propheten verkündigt hat, vollendet, wie es in Offenbarung 10 geschrieben ist. Das ist das letzte Fest. Wenn wir ihn sehen, werden wir unsere Laubhütten da kriegen. Wir kriegen tolle Laubhütten und dann wollen wir dort nie wieder weg. Nie wieder weg. Das ist, um was es hier geht. Als Jesus gesagt hat, oder es in Johannes 7 heißt es, und am letzten Tag des Festes, des Laubhüttenfestes, in Johannes 7, am achten Tag steht Jesus auf und sagt, wer von mir kommt her zu mir und er trinkt von mir und wer an ihn glaubt, wie die Schrift es sagt, aus dem werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das sagt er an dem Laubhüttenfest am achten Tag. Warum sage ich das? Aus dem werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und wenn ich mit euch jetzt ich überziehe das schon, volle Kanne, Offenbarung 21, 22 gehen würde, dann heißt es in Offenbarung 22, wenn alles vollendet ist. Kommt her zu mir und nimmt das Wasser des Lebens umsonst. Das ist die Umschreibung für diesen Ort, das neue Jerusalem. Und dann heißt es, und aus dem Garten floss ein Strom des Wassers. Das ist was, das heißt, das, was hier in Laubhütten am achten Tag, und wenn ihr sagt, lebendiges Wasser, und dann haben wir den Bezug, ich hoffe, ich kann mir auf diese Schnelle so folgen, da sind wir in der Offenbarung am Ende, nämlich in der Ewigkeit. In der Ewigkeit. Dieses Fest feiern wir, wenn Jesus uns holt. Das ist das große Fest. Oder Hochzeitsmahl, wie auch immer wir das bezeichnen. Wir sind fast durch. Noch nicht ganz. Wir haben noch das 7x7-Jahr. Noch nicht ganz geschaut. Und noch den letzten Abschnitt, Vers 26, Kapitel 26, 27. Aber wenigstens so, danke euch. Danke. Lasst uns beten. Und vom Herzen dir einfach danken für das Zeugnis der Schrift und dass es mir zu Kraft und zu Hoffnung und zu Freude ist. Wir haben eine herrliche Zukunft und wir haben noch Feste zu feiern. die noch ausstehen. Und in dieser Erwartung leben wir. Du wirst bald kommen. Du hast es verheißen. Das erste Mal. Du hast es erfüllt. So auch das zweite Mal. Und du wirst es erfüllen. Auf das hoffen wir, auf das warten wir. Und wir stehen und warten, bis du, Jesus, unser Hohepriester, herauskommst und in deinem Segen uns zu dir nach Hause nimmst. Danke für diese Zeit und für die Gnade, die wir in dir haben.